ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Was früher mal einfach ein offener Park war, hat heute 16 Eingangstore und einen großen Zaun drumherum. Der Görli, der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Aber all diese Tore sollen jetzt auf einmal doch nicht mehr abgeschlossen werden, zumindest vorerst nicht. Die Neuigkeit von heute ist eine Gerichtsentscheidung. Wenn die umgesetzt wird, kommt man jetzt auch nach 22 Uhr wieder in den Park. Aber wichtig, das war jetzt erst das Eilverfahren. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Das Bündnis Görli zaunfrei feiert den Gerichtsbeschluss. Eine endgültige Entscheidung des Gerichts kommt allerdings erst im Hauptsacheverfahren. Die Senatsumweltverwaltung erklärte, sie nehme die Gerichtsentscheidung zur Kenntnis und prüfe, ob sie Rechtsmittel einlege. Seit dem 1. März wird der umzäunte Görlitzer Park nachts geschlossen. Der Senat will damit die Sicherheit und Sauberkeit im Park und seinem Umfeld verbessern. Ziel ist es, aus Sicht des Senats insbesondere die Betäubungsmittelkriminalität und damit verbundene Gewaltdelikte einzudämmen. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, sagte, er erwarte, dass der Senat die Gerichtsentscheidung so nicht stehen lasse. Der Zaun könne zur Befriedung des Parks beitragen. Der Schlüssel im Kampf gegen ausufernde Drogenkriminalität sei er allerdings nicht. Der Grünen-Abgeordnete Vassili Franco erklärte, er erwarte, dass der Senat die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks sofort dauerhaft beende. Der schwarz-roten Koalition falle nun auf die Füße, dass sie die Bedenken des Bezirks und der Anwohnenden ignoriert habe. Gegen die Festlegung der Öffnungszeiten haben 5 Anwohnende Klage erhoben und einen Eilantrag gestellt. Sie finden die nächtliche Parkschließung unverhältnismäßig.
Und das Verwaltungsgericht hat sich jetzt im Eilverfahren zunächst auf ihre Seite gestellt, zumindest insoweit, dass der Park nachts offen bleiben muss, vorerst. Kirsten Buchmann aus unserer Landespolitikredaktion für Berlin war das. Ja, das war deutlich. Nein, sagen die Hamburgerinnen und Hamburger zu Olympischen und Paralympischen Spielen in ihrer Stadt. Mehrheitlich nein. Am Wochenende war die Volksabstimmung. Damit ist die Konkurrenz für Berlins Olympiabewerbung zusammen mit Brandenburg etwas kleiner geworden. Hier, wo es ja keine Volksabstimmung dazu gibt. Die Hauptstadtregion hat ihr Konzept mit Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam gebaut. Und heute sind die Details zur Bewerbung im Haus des deutschen Sports offiziell vorgestellt worden. Unser Reporter Markus Latour war dabei.
Am 4. Juni müssen die Partnerbundesländer ihr Konzept beim Deutschen Olympischen Sportbund DOSB einreichen. Zu 97% sollen bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen bereits bestehende Sportstätten und Stadien genutzt werden, so Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner.
Das ermöglicht eine effiziente, eine ressourcenschonende Umsetzung mit minimalem ökologischem Fußabdruck.
Das betrifft fast alle Austragungsstätten, wie das Berliner Olympiastadion, die Pferderennbahn im brandenburgischen Hoppegarten, die Hafenanlagen in Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern oder die Leipziger Messe. Kai Wegner erhofft sich für die Sommerspiele einen Investitionsbooster für ganz Ostdeutschland.
Armin Schuster, Sachsens Minister für Inneres und Sport, geht rhetorisch einen Schritt weiter.
Es kann kein Olympia geben, ohne die Chance zu nutzen, daraus ein gesamtdeutsches Projekt zu machen. Das ist das Entscheidende. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur diese eine Bewerbung ein nationales Gemeinschaftsprojekt zeigt.
Die Finanzen des Projekts seien dabei transparent und solide, versichert der regierende Bürgermeister. Laut Berechnungen des Berliner Senats entstehen dabei Kosten von knapp 4,8 Milliarden Euro. Eingenommen werden sollen mindestens 5,2 Milliarden Euro. Wie zuverlässig sind diese Zahlen? Berlins Olympiabeauftragter KW Niromant.
Würde ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auf Heller und Pfennig auch in 10 oder 14 Jahren so stimmt? Nein. Aber das ist der wichtigste enge Rahmen, den man heute ziehen kann.
Genau hier setzt die Kritik unter anderem von Umweltverbänden und dem Bündnis No Olympia Berlin an, die explodierende Kosten befürchten. Zudem komme bei den Milliardeninvestitionen in Olympia der Breitensport zu kurz. Während Geld für Großevents zur Verfügung stehe, blieben viele Sportanlagen von kleinen Vereinen mangels Unterstützung in einem maroden Zustand. Ähnliche Einwände zeigten sich auch in Hamburg. Dass die Olympia-Bewerbung nach einem negativen Referendum am Wochenende zurückgezogen hat. Kai Wegner hält das Berliner Konzept ohnehin für besser.
Ich glaube, ein Stück weit vielleicht lag es auch daran, dass Hamburg eben nicht ganz so ein nachhaltiges Konzept hatte. dass da viele neue Sportstätten hätten gebaut werden müssen, dass man sehr stark auf temporäre Einrichtungen gegangen wäre.
Neben dem ostdeutschen Projekt Berlin Plus bewerben sich München und die Metropolregion Rhein-Ruhr. Der DOSB wird im Herbst entscheiden, mit wem er beim Internationalen Olympischen Komitee die Spiele nach Deutschland holen will.
Unser Reporter Markus Laton über die Olympiabewerbung von Berlin zusammen mit Brandenburg. Das sah ziemlich bedrohlich aus. Am Wochenende in Treuenbrietzen in Potsdam-Mittelmark. Eine dicke schwarze Rauchwolke war zu sehen. Eine Halle stand dort in Flammen, in der offenbar seit Jahren illegal Müll gesammelt wurde. Jetzt ist der Brand unter Kontrolle. RBB-Reporter Johann Frederik Paul hat sich das heute vor Ort angeguckt.
Am Samstagnachmittag ist der Brand ausgebrochen. Ein Schreck für die Treuenbrietzner.
Ich hab's halt gesehen. Ich dachte, es wäre in unserer Straße, weil es super nah war. Aber es war ja dann doch etwas weiter weg.
Na, ich hab das genau gesehen. Also jetzt nur die Qualmwolke. Ich wohne draußen in der Siedlung und da kam dann der Qualm so schön hochgezogen.
Und Qualm zieht bis jetzt aus den Müllbergen in der Halle am Rand der Stadt. Es ist aber alles unter Kontrolle, sagt Bürgermeister Robert Walter Wildgrube.
Es kommt immer wieder durch kleine Aufschwelungen zu kleinen Flammenbildungen, aber mit kleineren Einsätzen fährt die Feuerwehr, die ist kontinuierlich in dem Rhythmus, wie gesagt, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends fährt sie hin. Und macht die wieder aus.
Dazu steht neben der Halle auch ein Bassin mit Löschwasser. Schläuche liegen davor bereit und eine Streife beobachtet das abgesperrte Gelände. Hier, wo zu DDR-Zeiten Fahrzeuge hergestellt wurden, lag seit knapp 10 Jahren illegal Müll. Wussten die Menschen in Treuenbrietzen das?
Also ich nicht.
Ja, erzählen tun sie viele, aber nachvollziehen kann man das ja auch nicht.
Der Stadt war es aber bekannt. Aus anderen Hallen wurde bereits der Müll gemeinsam mit dem Landkreis entfernt. Das Gelände befindet sich zurzeit im Verkauf, sagt Bürgermeister Wildgrube.
Es ist gerade ein Eigentümerwechsel. Es war ein österreichischer Eigentümer und der hat es jetzt an eine Investment, ist dabei, es an eine Investmentgesellschaft aus Frankfurt am Main zu veräußern.
Am späten Sonntagabend hatte die Feuerwehr dann den Einsatz an die Polizei übergeben. Zurzeit werden die Ermittlungen noch gegen Unbekannt geführt. Eine Selbstentzündung wird nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Aber eine Ursache ist noch nicht gefunden.
Am Wochenende ist der Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. RBB-Reporter Frederik Paul war das aus Treuenbrietzen. Künstliche Intelligenz kann heute bei so vielen Dingen helfen. Aber sollte sie auch überall dort helfen, wo das möglich ist? Beispiel Sicherheit. Wenn Teile von Berlin per Video überwacht werden und dann eine KI diese Bilder analysiert, nach Auffälligkeiten und Mustern sucht, eigenständig Gefahren erkennen soll, ist das eine gute Idee? Der Senat sagt ja. Innensenatorin Spranger war dazu heute im Innenausschuss. Aber diese Pläne sind umstritten. RBB24-Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper berichtet.
Mehr Schutz vor Kriminalität durch künstliche Intelligenz. Das ist das Versprechen der schwarz-roten Koalition. An sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten soll KI dabei helfen, auffälliges Verhalten zu identifizieren und automatisch Alarm schlagen. Sie verstehe die damit verbundenen Sorgen, sagt Innensenatorin Iris Spranger, aber
der Einsatz erfolgt ausschließlich in einem klar definierten und rechtlich gebundenen Rahmen. Eine flächendeckende Überwachung im Stadtgebiet ist weder Ziel, noch wäre sie rechtlich zulässig.
Zunächst soll die Technik am Cottbusser Tor sowie an der Warschauer Brücke getestet werden. Außerdem will die Polizei KI zum Objektschutz einsetzen, zunächst am Roten Rathaus, an der Innenverwaltung und am Jüdischen Museum. Das soll die Beamten entlasten, erläutert Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel.
Wir haben jetzt aktuell knapp 600 Vollzugskräfte im Objektschutz. Das sind 3 Abschnitte, das sind fast 700 Schaften. Das wird existenziell.
Perspektivisch will sie mit KI die zahlreichen Botschaften in Berlin überwachen. Matthias Marx vom Chaos Computer Club sieht die Pläne kritisch.
Es klingt alles sehr gut. Man möchte Straftaten am besten verhindern, bevor sie passieren. Die Wahrheit ist aber, dass diese Technik in anderen Städten zu sehr, sehr vielen Fehlalarmen führt und in dieser Form nicht eingesetzt werden sollte.
So zeigten Pilotprojekte in Hamburg und Mannheim, dass die KI etwa Schwierigkeiten habe zu erkennen, ob eine Person eine andere angreife oder aber umarme. Zweifel auch beim innenpolitischen Sprecher der Grünen, Vassili Franco.
Es ist bis heute unklar, was genau sind atypische Situationen. Es wird auch sehr viel Hoffnung reingesteckt, die bisher alle Sachverständigen heute widerlegt haben. Und die Bilder werden trotzdem bei der Polizei gespeichert und womöglich sogar noch weiterverwendet.
Der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, fordert, das Projekt komplett zu stoppen.
Die Technik bringt keinen Mehrwert, bringt viele falsch-positive Meldungen, sehr viel falsche Einsätze. Es gibt ein hohes Diskriminierungsrisiko. Das heißt, nach jetzigem Stand richtet es mehr Schaden an als Nutzen an diesen Orten.
Anders sieht das der innenpolitische Sprecher der CDU, Burkhard Dregger.
Warum machen wir eigentlich nur Piloten und warum rollen wir es nicht gleich voll aus?
Auch der innenpolitische Sprecher der AfD, Thorsten Weiß, fordert mehr Tempo und kritisiert,
dass man sich von vornherein schon wieder so viele Steine in den Weg legt und diese Technologie in dem Sinne, wie sie eigentlich nutzbar wäre, auch gerade im Zusammenhang mit biometrischen Erkennungen, bedauerlicherweise schon wieder das volle Potenzial nicht ausschöpft.
Die biometrische Gesichtserkennung schließt das Polizeigesetz aus.
KI-unterstützte Videoüberwachung in Berlin war das Thema im Abgeordnetenhaus. Unsere Reporterin Pauline Pieper war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Gewalt passiert in Deutschland oft hinter verschlossenen Türen. 18% der Frauen und 14% der Männer erleben in ihren Beziehungen gewalttätige Übergriffe. In der Berliner Initiative Stopp – Stadtteile gegen Partnergewalt machen engagierte Frauen auf das Thema aufmerksam. Darunter sind auch Betroffene wie Felicitas Sinus.
Wenn man das überlebt hat, ist es sehr gut oder möchte ich einfach auch was draus machen. Ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht rückgängig machen, ich lebe damit mein ganzes Leben. Aber ich kann rausgehen und was tun.
Felicitas Sinus spricht für viele Frauen, die sich bei Stopp Kreuzberg engagieren. Seit 3 Jahren gibt es das Projekt gegen Partnergewalt in der Nachbarschaft. Das Thema soll keine Privatsache mehr sein. Die Frauen machen es öffentlich und gehen direkt zu den Leuten im Kiez.
Mein Anliegen ist einfach, dass Menschen sensibilisiert werden dafür, was bedeutet Partnergewalt in all den verschiedenen Schichten, wie kann ich es erkennen, wie kann ich hingucken und wie kann ich mich einmischen.
Vor allem Frauen und Mädchen erleben jeden Tag häusliche Gewalt. Felicitas Sinus hätte nie gedacht, dass es auch ihr passieren würde. Sie fühlte sich selbstbewusst, hat schon damals als Apothekerin ihr eigenes Geld verdient und dennoch erfuhr sie Gewalt durch ihren Partner. Ein schleichender Prozess.
Die Angst ist riesig und die Scham. Mein Selbstwertgefühl und vor allem meine Selbsteinschätzung habe ich immer mehr verloren, sei es körperlich, sei es auf psychischer Ebene. Meine Freunde sind weggefallen, weil sie keinen Kontakt mehr zu mir haben konnten, ferngehalten wurden. Kontrolle war da.
Die Frauen, die bei Stopp Kreuzberg ehrenamtlich mitmachen, sind keine Opfer mehr. Mit kreativer Energie brechen sie das Tabu. Sie sticken, machen Theater zusammen oder Mode schauen. Stopp Kreuzberg wird vom Senat finanziert und vom Nachbarschaftshaus in der Obernstraße getragen. Felicitas Sinus und die anderen wollen sozialen Rückzug durchbrechen und Gemeinsinn stiften. Ihre Arbeit wurde mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet. Angelika Greis ist Koordinatorin bei der Initiative.
Das Thema beschäftigt viel und ist auch mit viel mit Angst verbunden. Und viele haben die Erfahrung in ihrem Haus, dass es Partnergewalt gibt, aber wissen nicht, wie sie da eingreifen sollen. Und wir sagen halt, und das ist halt auch der Ansatz vom Nachbarschaftshaus, die Gemeinwesenarbeit ist so eine starke Säule, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.
Darum geht's, als Nachbar auf Warnsignale zu achten und sich bei einem Verdacht trauen, nebenan zu klingeln und es anzusprechen, notfalls die Polizei zu holen. Bei ihrem heutigen Einsatz stoßen die Frauen auf viele offene Ohren.
Das ist auf jeden Fall ein total wichtiges Thema und gutes Thema und wahrscheinlich auch nicht. Da wird jetzt nicht so viel drüber geredet oder wird oftmals so zur Seite geschoben. Deswegen finde ich auch toll, dass Sie sowas machen und das, ja, unterstützen wir gerne.
An ihrer eigenen Gewalterfahrung kann Felicitas Sinus nichts ändern. Aber Aktionen wie diese helfen ihr, damit zu leben.
Es tut auf jeden Fall gut. Jeder kleine Schritt tut gut, etwas zu tun. Wenn ich was verändern kann, dann habe ich einen Gewinn für mich und ich habe einen Gewinn für andere. Also es ist doppelter Gewinn.
Und natürlich wäre es ein Gewinn, wenn sich auch Männer der Nachbarschaftsinitiative anschließen und sich gemeinsam gegen Partnergewalt stark machen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt Sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören am besten in der ARD Sounds App.